Neons Familie kaufte ihm Markenkleidung und schickte ihm Lebensmittelpakete, besuchte ihn jedoch nie. Dies rechtfertigte Neon damit, dass sich seine Eltern in dem verbrecherischen Umfeld unwohl fühlen würden, wofür er auch Verständnis hätte. Neon gab mir gegenüber an, dass Gott etwas Großes mit ihm vorhabe und er deswegen in diesem Verbrecherhaus untergebracht sei. Das Haus der Triebtäter hier ist Sodom und ich bin Lot. Ich war erstaunt, welche Ausmaße Neons Selbstüberschätzung angenommen hatte. Er ging nicht nur davon aus, dass er zu Unrecht verwahrt wurde, sondern er hielt sich sogar für ein besonders geliebtes Geschöpf Gottes mit herausragender Bedeutung. Die Sicherungsverwahrung verglich Neon mit der Stadt Sodom, die in der Bibel als sündhaft galt. Lot, ein Neffe Abrahams, wird in der Bibel, im Buch Genesis, als gerechter Mann dargestellt, der von Gott gerettet wurde, bevor dieser die sündhaften Städte Sodom und Gomorra zerstörte. Neon war nicht religiös erzogen worden. Er hat sich erst mit der christlichen Lehre beschäftigt, als er zum zweiten Mal wegen einer Vergewaltigung inhaftiert worden war. Er ließ sich taufen und ging wöchentlich zum Gottesdienst. Biblische Geschichten schien er geradezu aufzusaugen und auf sich selbst zu beziehen. Dabei verwendete er seine eigene, selbstwertdienliche Interpretation der Glaubenslehre. Er betonte nicht etwa christliche Werte wie Nächstenliebe, Demut und Barmherzigkeit, sondern zelebrierte seine persönliche und besondere Beziehung zu Gott, den er als gerecht und strafend in Bezug auf schlechte Menschen erlebte. Neon erzählte oft davon, wie nahe er sich Gott in manchen Situationen fühlte. Beim Gebet mit dem Geistlichen während des Sonntagsgottesdiensts habe er die Augen geschlossen und Gott in sich gespürt. Als Neon diese Erfahrung mit mir teilte, fing er an zu weinen. Er kniff dabei die Augen zusammen, warf den Kopf zurück und strich sich mit den Händen übers Gesicht. Ich empfand diese übertriebenen und unecht wirkenden Gebärden Neons als peinlich. Er war so sehr mit dieser Inszenierung beschäftigt, dass er meinen skeptischen Gesichtsausdruck nicht bemerkte. Dennoch war ich davon überzeugt, dass Neon tatsächlich an diese tiefen Empfindungen und seine innige Beziehung zu Gott glauben wollte und diese Show nicht nur für mich aufführte. Neon war ein Einzelgänger und die meisten Untergebrachten zeigten ihm, dass sie ihn nicht mochten. Auch die Mitarbeitenden der Einrichtung empfanden wenig Sympathie für ihn, obwohl er in seiner Selbstwahrnehmung doch einer von den Guten war. Einsamkeit in Kombination mit einem Mangel an Anerkennung und Aufmerksamkeit ist für jeden Menschen schmerzhaft. Für den narzisstischen Neon aber bedeutete der Ausschluss durch die Bösen, dass er besonders gut war. Seiner Ansicht nach hatte Gott besondere Pläne für ihn, die es Neon ermöglichten, sich und seiner Familie eine heldenhafte Erklärung für den vermeintlich unrechtmäßigen Verbleib in der Sicherungsverwahrung zu geben. Narzissten haben einen Hang zum Extremen. Sie verfolgen ihre Interessen und Aktivitäten nicht halbherzig, sondern agieren eher nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Wenn sie sich für eine Sache begeistern, investieren sie sehr viel Zeit und Energie hinein, bleiben dabei aber starr und lassen nur ihre eigene Deutung gelten. In Neons Fall lag der Fokus seines Interesses auf der Malerei und der Religion. Er vertrat vehement seine persönliche Interpretation der Bibel und ließ sich auch vom Anstaltsgeistlichen nicht von der Idee abbringen, dass er Lot und die Sicherungsverwahrung Sodom sei. Dabei war Neon jedoch nicht psychotisch, denn er verwendete diese Bibelgeschichte eher als Metapher für seine persönliche Situation in der Sicherungsverwahrung und glaubte nicht wirklich, dass er Lot sei. Was seine Malerei betraf, pries er seine eigene Farb- und Motivauswahl sowie seine Maltechnik, versäumte es aber, den Kunstkurs der Einrichtung zu besuchen, um neue Stile und Techniken auszuprobieren oder seine Fertigkeiten zu erweitern. In seiner Wahrnehmung war er bereits ein Genie. Dass sich Neon ausgerechnet für eine religiöse Obsession entschied, ist nicht verwunderlich für einen Narzissten, da Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung zu ausgeprägtem Schwarz-Weiß-Denken neigen. Die christliche Lehre, aber auch andere monotheistische Religionen bieten eine hervorragende Plattform für diese dichotomen Weltbilder. Menschen mit dieser Sichtweise teilen das Universum in zwei gegensätzliche Pole auf: Himmel und Hölle, Gott und Teufel, Gläubige und Ungläubige, fromm und sündig, rein und verdorben, Feind und Freund. Graustufen zwischen diesen beiden Extremen gibt es für Schwarz-Weiß-Denker nicht. Eine solche Überzeugung hat für den Betroffenen den Vorteil, dass eine komplexe und unübersichtliche Welt vereinfacht wird. Der Narzisst hat in dieser Dichotomie die Deutungshoheit über die Zuordnung von Personen und Sachverhalten, was ihm ein Gefühl von Sicherheit, aber auch von Kontrolle und Macht gibt. Die meisten Männer in der Sicherungsverwahrung hatten schreckliche Kindheitserlebnisse. Sie wurden vernachlässigt, körperlich misshandelt oder sexuell missbraucht, hatten früh nahe Angehörige verloren, mussten alkoholkranke Eltern ertragen oder ihre Kindheit in Heimen verbringen. Neons Kindheit erschien im Vergleich zu den Biografien anderer Verwahrter wie ein kleines Idyll. Neon beschrieb selbst, dass er wie ein Prinz behandelt worden sei. Von seinen Eltern, die selbstständige Unternehmer waren, bekam Neon teure Geschenke. Aus den Berichten von seiner Kindheit lässt sich schließen, dass er bewundert und verwöhnt wurde. Die Menschen, die ihn aufzogen, setzten ihm kaum angemessene Grenzen, sodass er nicht gelernt hatte, auch die Bedürfnisse anderer zu akzeptieren und Regeln einzuhalten. Er stand innerhalb seiner Familie als kleiner Prinz im Fokus und Fehlverhalten seinerseits wurde nicht sanktioniert. Aber natürlich wird nicht jedes verwöhnte Kind zu einem Narzissten oder gar zum Vergewaltiger. Neons eigenartige Gestaltung der Beziehungen zu seinen Mitmenschen, seine religiösen Ideen, die begangenen Straftaten und seine herablassende Einstellung zu seinen Opfern können aus meiner Sicht nicht nur durch die Verwöhnung in der Kindheit entstanden sein. Die Ursachen für die Entwicklung einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sind vielfältig. Als begünstigende Umweltfaktoren können nicht nur Überbehütung und übermäßige Bewunderung, sondern auch das Gegenteil, nämlich Vernachlässigung oder übertriebene Kritik, zur Ausprägung einer solchen Persönlichkeit führen. In Bezug auf Neon hegte ich den Verdacht, dass er zwar in materieller Hinsicht verwöhnt, aber emotional vernachlässigt worden war. Seine Eltern waren möglicherweise kühl und distanziert im Umgang mit ihm gewesen, interessierten sich nicht tiefergehend für ihn und kompensierten diesen Mangel an Wärme mit teuren Geschenken und oberflächlichem Lob. Mit dieser Theorie erklärte ich mir die kalten, leeren und oberflächlichen Anteile von Neons Persönlichkeit. Womöglich hatte Neon aber auch frühkindliche traumatische Erfahrungen gemacht, an die er sich nicht erinnern konnte und war deshalb so auffällig. Hinzu kommen mögliche genetische Anteile, die eine narzisstische Persönlichkeitsentwicklung begünstigen. Trotz der Tatsache, dass ich Neon als eher unsympathisch empfand, versuchte ich weiterhin eine konstruktive und stabile Beziehung zu ihm aufzubauen. Neon teilte, wie zuvor erwähnt, Menschen in seinem Umfeld in Schwarz und Weiß ein. Vorherige Therapeuten befanden sich mittlerweile auf der schwarzen und ich mich noch auf der weißen Seite, weil ich mich mit kritischen Äußerungen bezüglich seiner Person bisher zurückgehalten hatte. Ich wusste, dass ich das schnell ändern konnte, sobald ich damit beginnen würde, Neons Ansichten zu hinterfragen. In der Phase des therapeutischen Beziehungsaufbaus erzählte mir Neon von einer Freundin, mit der er eine einjährige Beziehung geführt habe. Sie hieß Stella und war eine sportliche und schlanke Schülerin. Neon lernte sie auf einer Kirmes kennen und beeindruckte sie mit einer hohen Trefferquote an einem Schießstand. Stella bekam eine riesige Diddelmaus von Neon geschenkt, die er für sie geschossen hatte. Neons Augen strahlten, wenn er von Stella erzählte. Stella war eine echte Schönheit. Sie hatte den perfekten Körper mit flachem, durchtrainiertem Bauch. Es war Liebe auf den ersten Blick, deswegen ist sie schon ein paar Tage, nachdem wir zusammengekommen sind, zu mir gezogen. Wir hatten viel Spaß miteinander. Ich war ihr erster Freund. Neon grinste an dieser Stelle besonders breit und führte weiter aus, ihre Mutter fand es nicht so toll, dass sie zu mir gezogen war. Sie machte sich Sorgen, dass sich Stella vom Lernen abbringen würde. Stella war mega intelligent